Wenn du an das Wort brauchbar denkst, kommen vielleicht Gedanken im Kopf. Okay? Wir haben so einen alten Schrank oder Regal und drin sind einige Geräte, Sachen, die, würde ich sagen, nicht mehr brauchbar sind. Ich habe ein alter iPod, der erste iPod, der rausgekommen ist. Und es ist, das war damals der, wirklich der Hammer. 1000 Lieder in deiner Tasche, Hosentasche. Und das ist nicht mehr brauchbar. Es geht nicht an, du kannst nicht die Lieder, Musik anhören. Es ist einfach ein, ja, Klotz. Okay? Es gibt Autos, die sind dann irgendwann nicht mehr brauchbar. Ich war gestern bei Holger in der Halle und er hat Autos, ein Auto, das ja wirklich so nichts mehr drin steht. Es wird ein Teil nach dem anderen verkauft, ein Tür ist weg und es ist nicht mehr wirklich brauchbar. Okay? Kann nicht gefahren werden. Es ist halt ja, für das Auto vorbei. So ist es im Leben, wenn man bei Lorenz Schrotthandler, Schrottplatz in Neuenkirchen, da gibt es stapelweise solche alte Autos, die einfach irgendwann auch dann, ja, eher wie ein Pfannkuchen ausschauen werden, obwohl sie irgendwann das Lieblingsauto von einem oder dem anderen war. Brauchbar. Nicht mehr. Aber wie ist es beim Menschen? Wie ist es bei dir? Bist du brauchbar? Bist du nützlich? Bist du ein Wesen, ein Mensch, den Gott gebrauchen kann? Und wenn wir diese Frage hören, weiß nicht, wie es dir geht, kommen sofort Dinge im Kopf. Ja, aber du weißt nicht, was für Unfälle ich gebaut habe in meinem Leben. Wie viele Türen ich von mir schon verkauft habe. Wie ein Auto, okay? Und das Beispiel weiterzubringen. Du weißt nicht, was alles bei mir schief gelaufen ist. Und es ist eine große Fragezeichen, bin ich wirklich brauchbar zu Gott? Auf der einen Seite möchte ich sagen, es ist gesund, das schon zu merken, dass wir mit unserer Sünde, mit unseren Fehlern, mit unserer Not schon allein, bei uns allein nicht brauchbar sein könnten. Aber wir möchten heute lernen, Gott kann uns Menschen brauchbar machen. Wir möchten heute von Johannes Markus lernen. Es ist eher, auch wenn es teilweise eine Apostelgeschichte ist, es ist eher eine biografische Predigt. Wir möchten einfach diesen Mann kennenlernen und sehen, die Lektion, die wir von ihm lernen können, was Gott uns zeigen möchte. Es gibt Menschen in der Bibel, die nur einmal zufällig erwähnt werden und nicht mehr. Es gibt Leviten in 2. Chronik 17. Wird einmal erwähnt und sagt, wer ist das? Keine Ahnung, er war ein Leviten und hat was für den Herrn gemacht. Punkt. Aber es gibt anderen, die auch, wo man viel von denen gehört haben. Paulus zum Beispiel, David, Josef. Und dann gibt es solche wie Johannes Markus. Und wir haben ein paar Stellen von ihm, die genau die Hauptpunkte und wichtige Punkte in seinem Leben zu verfolgen sind und wo wir auch eine ganz, ganz ermutigende Lektion lernen können. Und zwar, Gott will uns brauchbar machen, auch wenn wir versagt haben. Wer hat hier nicht versagt? Mit unserem Handeln, mit unseren Worten. Und heute möchten wir lernen, Gott will uns brauchbar machen, auch wenn wir versagt haben. So war es bei Johannes Markus. Und zwar möchten wir mit der Stelle anfangen, Apostelgeschichte Kapitel 13, wo wir vor 2 Wochen betrachtet haben mit dem Missionsauftrag der Gemeinde, dem Missionauftrag, Missionare auszusenden. Wir sehen dort, die ersten Missionaren wurden von der Gemeinde aus ausgesandt von Antiochia. Die Gemeinde ist gewachsen, sie waren stark und sandten sie dann diesen Missionaren aus. Und kurz zuvor wird auch diesem Johannes Markus erwähnt. Das möchte ich vorlesen, Kapitel 3, eigentlich Kapitel 12, Vers 25. Barnabas aber und Saulus kehrten, die waren in Jerusalem, kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit. Und so werden hier erwähnt, schon früher, wir werden kurz das erwähnen, aber dann werden wir sehen, dass er mit bei der Missionsreise gegangen ist. Nun, ich möchte einfach, dass wir diese Geschichte ein bisschen entdecken. Und zwar sein Leben einfach vorstellen und die verschiedenen Stellen betrachten. Und wir werden einfach kurz verfolgen und ihn kennenlernen. So fängt es an. Johannes Markus. Wer war er? Erstmal als Kind bekehrt. John Mark, Johannes Markus. Johannes, ja, das ist dann griechisch darunter. Und er ist dann in Jerusalem scheinbar aufgewachsen. Und da kann man das auch verfolgen. Möchten wir von seinem Herkunft lernen, also wenn Johannes Markus, du hast Johannes und das ist das erste Wort, das ist eher der hebräische, jüdische Name und Markus war sein römischer Name, höchstwahrscheinlich auch mit römischer Staatsbürgerschaft. Er war in der Urgemeinde aufgewachsen, ist in der Urgemeinde in Jerusalem aufgewachsen. Er war ein Vetter von Barnabas. Barnabas war Leviten, weil er ja, von Juden her stammt und war Leviten, so ist wahrscheinlich Johannes Markus auch. Auch aus Zypern, von den Inseln. Und wir wissen dann eigentlich, das erste von ihm wird er erwähnt in Apostelgeschichte 12. In Vers 12, als Petrus im Gefängnis war und befreit wurde, hat die Gemeinde für ihn, die Hausgemeinde, die ganze Nacht für ihn gebetet. Und in Kapitel 12, Vers 12 sagt er, als er, Petrus, das erkannte, dass er tatsächlich befreit wurde, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren, und beteten. Hier wird er zuerst erwähnt. Seine Mutter Maria wird erwähnt, aber höchstwahrscheinlich war er eher bekannter als seine Mutter, deswegen wird es gesagt, Maria, die Mutter von Markus. So hat dann eine Reihe von Menschen gebetet und dann ist Markus auch dabei gewesen bei dem Gebetstreff und hat das erfahren, dass Petrus befreit wurde. Höchstwahrscheinlich war er wohlhabend, weil die Gemeinde in ihrem Haus getroffen hatten. Und das heißt, das Haus war, es war keine kleine Wohnung, sondern es war groß genug, höchstwahrscheinlich bei einem Hof, dass man dann innen dann sich treffen können aus Gemeinde. Und haben vieles dann erlebt. Er sagte, viele waren dort versammelt. Und sein Vetter oder Cousin oder was auch immer, so ein Verwandter Barnabas war auch ziemlich wohlhabend, weil er Immobilien verkauft hatte und den Armen gegeben hatte. So war sein Hintergrund. Und wir wissen, dass er Kind Gottes war, als christlich aufgewachsen ist. Wir haben einen Hinweis dazu in 1. Petrus 5, Vers 13. Ich bringe es hier nur auf dem Leinwand, könnt ihr sehen. 1. Petrus 5 wird nebenbei gesagt, also denkt Petrus, er kam zu Markus, sein Haus. Das heißt, sie haben sich erkannt. Und Petrus sagt am Ende seines Briefes, es grüßt euch die Mitterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Wenn er das sagt, er meint nicht seinen Sohn, dass es wirklich sein Sohn war, sondern es war sein Sohn geistlich. So hat Paulus auch von Timotheus gesagt, mein Kind im Glauben. So höchstwahrscheinlich hat Petrus diesen Mann zum Glauben, diesen jungen Mann zum Glauben geführt. Er war sein Kind im Glauben. Stell dir vor, der Leiter von dem Nachfolger Jesu, Petrus, hat dich zum Glauben geführt. So einen starken, gesegneten Anfang. Und nicht nur das, sondern jetzt wirst du, also Petrus war den Apostel zu dem Juden, Paulus ist der Apostel zu dem Heiden, und jetzt wird er erwählt mit Paulus und Barnabas auf die erste Missionsreise dabei zu sein. Das heißt, von Gott gebraucht in der Mission wird er. Und das sehen wir in Kapitel 13. Mal zurück zur Apostelgeschichte 13. Sie sind dann, erst wurde mitgesandt mit Paulus und Barnabas. Und er hat das alles miterlebt, als sie gegangen sind. Den Zypern, was geschehen ist. Wir haben dort vorher schon gesehen, wie er von Antiochia, da war es die Gemeinde, weil er von Jerusalem aus oben nach Antiochia mit Barnabas und Saulus und dann jetzt in die Missionsreise geht, über Seleucia und dann unten bis Zypern. Er hat das alles erlebt mit dem Bar Jesus und mit Sergius Paulus. Und Sergius Paulus als Heiden, der zum Glauben kommt, denn dieser jüdische Magier Bar Jesus, der dem widerstanden hat, das alles miterlebt. Der fuhr alles, wie Paulus und Barnabas gebraucht wurde. Und sie segelten dann miteinander. Er sagt in Vers 5, als die in Salamis waren, der Salamis, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Er war dann der Assistent. Höchstwahrscheinlich hat er mitgepackt. Okay? Er hat schon körperliche Kraft und hat die Koffern quasi mitgeschleppt, okay? Um Paulus und Barnabas zu helfen. Aber höchstwahrscheinlich war es nicht nur körperliche Arbeit gefragt, sondern hat er auch mitgedient. Scheinbar hat er auch mitgelehrt. So von Paulus und Silas, Barnabas konnte nicht alles machen. Und er hat dann mit Leuten sich getroffen und hat auch mit organisiert, dass Menschen von Jesus hören. Er war voll dabei im Missionseinsatz für den Herrn. Aber jetzt kommt's, dass in Vers 13, nachdem sie noch zum Zypern gekommen sind, ist etwas passiert. Als aber Paulus und seine Begleiter, Barnabas und Johannes Markus, von Paphos aufgefahren waren, da sind wir, von Paphos bis nach Perge, kamen sie nach Perge in Pamphylien. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Mitten in der Missionsreise bricht er ab. Nun, das war sehr ungünstig, dass er das gemacht hat. Es war keine glückliche Trennung der Wege. Und er sagt sehr wenig hier, was geschehen ist, aber du merkst, es war mitten unterwegs und ist einfach weggegangen. Das wird ein bisschen erläutert, wenn wir Kapitel 15, Verse 37 bis 39 lesen. Später wird das Thema wieder angegriffen und erwähnt. Apostelgeschichte 15, 37 bis 39. Paulus aber, dass sie kamen zurück, das ist nach der ersten Missionsreise, sie wollten wieder verreisen. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochia und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Sie wollen dann, ja, denen so betreuen, wie die Gemeinden jetzt gehen, diese Gemeindegründungen, die entstanden sind. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Nur merken wir, Paulus war nicht glücklich über diese Entwicklung. Höchstwahrscheinlich Barnabas auch, aber Barnabas hat das schon hinter sich gebracht. Und es war nicht nur eine kleine Auseinandersetzung, sondern er sagt weiter, es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Mark mitnahm. Barnabas den Mark mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber wehrte sich Silas und zog aus. Merken wir, es war schon eine starke Auseinandersetzung. Und daraus, aus diesem Streit, ist von einer Missionsgruppe sind zwei entstanden. Nun, wer hat recht, Barnabas oder Paulus, dass Barnabas mitgehen soll oder die anderen? Die Bibel sagt nicht. Es wird viel diskutiert, welcher Recht hat. Aber wir sehen, das Endergebnis war, dass Gott zwei Teams haben wollte. Barnabas war so weit, selber ein Team zu leiten. Und Paulus macht weiter. So wirkt auch der Herr dadurch. Es wird nicht gesagt. Aber die Frage ist, warum ist er weggegangen? Das ist auch nicht gesagt und erklärt. Es war ungünstig. Es war nicht nach dem Plan, es war nicht nach Paulus und scheinbar Barnabas, ihren Wünsche. Aber warum? Es gibt ein paar Möglichkeiten, vielleicht persönliche Probleme. Die Reise war zu anstrengend. In Pamphylien, in der Tiefebene, hier unten, das ist hier Pamphylien, sind viele Durchreisenden an Malarien erkrankt damals. Es kann wohl sein, dass Paulus oder sogar Johannes Markus Malaria hatte. Und entmutigt war, wollte einfach nicht weiter. Aber dass Paulus so starke Probleme mit ihm hatte, ist es schwer deswegen zu verstehen, wenn er nur ganz stark krank war. Es war scheinbar etwas mehr als das. Manche meinen, es kann sein, dass er neidisch war, dass Barnabas nicht mehr der klare Leiter im Missionsteam war. Früher war Barnabas im Mittelpunkt. Hey, Barnabas hat Saulus mitgenommen und sagt, hey, komm, und hat ihn ermutigt. Und war er derjenige, der reifer war. Aber jetzt wird Paulus eher der Leitende in dem Missionsteam. Vielleicht deswegen, es steht nicht da. Manche meinen, dass vielleicht Johannes Markus gekränkt war, weil hier vorher in Zypern, wenn ihr euch daran erinnert, ist in Sergius Paulus ein Heide zum Glauben gekommen. Und es war dann nicht so stark unter dem Juden dort evangelisiert. Und er war Jude. Das kann auch sein. Die Bibel erklärt uns nicht. Und scheinbar ist es Gott nicht wichtig, dass wir das wissen. Aber wichtig ist es zu wissen, es ist passiert. Johannes Markus hat versagt und hat nicht ausgeharrt und hat schon scheinbar Probleme verursacht. Für die Missionaren. Er hat das Vertrauen von Paulus verloren. Stell dir vor, der Apostel, der große Paulus, vertraut dir nicht mehr. Sagt, nee, du kannst nicht mitkommen, weil du uns in Stich gelassen hast. Sprüche 25, Vers 19 sagt, ein zerbrochener Zahn und ein wankender Fuß, so ist das Vertrauen auf den Treulosen am Tag der Not. Ein zerbrochener Zahn. Hast du einen zerbrochenen Zahn mal gehabt? Wie ist es, wenn du fängst an, mit zerbrochenen Zahn ein Steak zu essen? Ein zerbrochener Zahn, das tut weh. Das lässt dich im Stich. Okay, du kannst nicht einbeißen in etwas. Ein wankender Fuß. Denke an einen Fuß, das schwach ist, dass du deinen Fuß gerenkt hast und es nicht mehr richtig funktioniert. Okay, du versuchst zu laufen, du kannst nicht Gewicht drauf bringen. Okay, es fällt raus wieder. Okay, so ist ein Treulosen, jemand, der nicht treu ist. Johannes Markus war diesem zerbrochene Zahn. Er war der wankende Fuß und Paulus sagt, nicht wieder. Das gleiche ist Paulus wieder passiert in 2. Timotheus 4, Vers 16. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es wäre ihnen nicht zugerechnet. Er ist barmherzig. Es wird ihnen nicht zugerechnet. Aber pff, ich war ganz, sorry, ich war ganz allein vor meiner Verteidigung. Aber Barnabas war bereit, als Sohn des Trostes Johannes Markus wieder eine Chance zu geben. Und er nahm ihn mit. So ist die Frage, wer hat recht gehabt? Letztendlich wissen wir, Barnabas hat doch recht, ihn wieder mitzunehmen. Weil die Geschichte ist nicht ganz zu Ende. Hier wird er als Kind bekehrt, von Gott gebraucht in der Mission. Guter Anfang, wird gebraucht, aber dann hat versagt. Aber Gott stellte ihn wieder her. Bleib bitte nicht bei Punkt 3, der Versager. Weil Gott ist nicht zu Ende mit ihm und nicht zu Ende mit dir. Er stellte ihn wieder her. Selbst wenn er Probleme verursacht, sicher war es Frust und ein vielleicht hartes Auseinandersetzen in Worte. Boah, wie könntest du das? Aber Gott stellt ihn wieder her. Wir wissen das erst von Paulus selber. Am Ende seines Lebens ist Paulus ganz allein im Gefängnis. Er steht kurz vor dem Tod. Und wie das heute vorgelesen wurde, in 2. Timotheus, 2. Timotheus ist der letzte Brief, der Paulus geschrieben hat vor seinem Tod, sind alle einig. Und ein von den letzten Worten von dem Apostel Paulus, 2. Timotheus 4, Vers 11, sagt der Lukas, der diesem Apostelgeschichte geschrieben hat: Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Wie viele Jahre stehen dazwischen, zwischen das Versagen und diese Worte? Ich habe das nicht im Voraus gerechnet, aber ich schätze Richtung 10 bis 20 Jahren, mindestens 10 Jahren, höchstwahrscheinlich eher 15, 20 Jahren, muss ich wieder gucken, habe das nicht gemacht. Aber einigen Jahren stehen dazwischen. Einigen Jahren, wo Johannes Markus wieder vor Augen hatte, was für ein Versager, wieder gedacht, was geschehen ist. Die Worte von Paulus, die harten Worte, wo er sagt, nee, ihm, bloß ihm nicht. Aber Gott stellt ihn wieder her und Paulus schreibt unter Inspiration, bring ihn wieder. Er ist mir nützlich, brauchbar. Das Wort wird auch benutzt in 2. Timotheus 2, Vers 21, wenn Paulus sagt, wenn nun jemand sich von diesem reinigt, wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn, zum jedem guten Werk bereitet. Gott möchte uns wieder nützlich machen. Er sieht nicht das, wo wir versagt haben. Er sieht, was er für uns vorhat, uns brauchbar zu machen. Es wird auch benutzt in Philemon 11, wo Onesimus, in Bezug auf Onesimus, ein Sklave, der Schaden verursacht hat und auch viele Kosten scheinbar zu dem Philemon. Und er sagte, Onesimus, sagte zu Philemon, der dir einst unnütz war, dummer Sklave, der weggegangen ist und alles kaputt gemacht hat, unnütz, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Liebe Geschwister, der Teufel möchte dir einreden, dass du nutzlos bist, dass du keinen Zweck hast, dass Gott dich nicht gebrauchen kann, weil du gesündigt hast. Er sagt sogar ein paar Stellen, Offenbarung. Offenbarung ist der Teufel genannt, der Verkläger der Brüder. Was er macht, ist, er macht groß vor deinen Augen deine Sünde und Versagen. Als ob der auf dem Leinwand das ganz groß macht. Okay, du kannst dem Text, der Schrift ganz groß machen. Gell? Und ganz deutlich mit Schatten dahinter und ganz, dass es wirklich vor Augen kommt. So macht der Teufel dir vor Augen. Versager, Sünder. Was hast du getan? Wie denkst du, dass Gott dich gebrauchen kann? Und was Gott uns heute sagen möchte, ist, nein, ja, du bist Versager. Jetzt du hast versagt. Ja, jeder von uns hat versagt, hat gesündigt. Aber Gott kann dich und mich wiederherstellen. Wir wissen, dass er von Gott brauchbar auch genannt wird, nicht nur von Paulus. Der Markus ist nicht nur in Apostelgeschichte erwähnt und von Paulus in den Briefen, sondern wenn du deine Bibel aufmachst und einen von den 66 Büchern aufmachst, kommst du zu einem, es war der zweite Evangelium von Markus. Zweite Evangelium in deinem Neuen Testament wurde von Markus, Johannes Markus, geschrieben. Stell dir vor, was Gott mit seinem Leben getan hat. Ein Versager und wird einer von den Autoren der Heiligen Schrift geworden. Wenn Gott ein Johannes Markus gebrauchen kann, kann er auch dich und mich gebrauchen. Er möchte. Gott ist von seinem Charakter einer, der sich so freut, Menschen wiederherzustellen. Deswegen ist Jesus gekommen. Ein paar Stellen, das uns klar macht. So fängt es an, dass wir erst merken, dass wir Versager sind. Römer 3, 23, kennen wir diese Stelle. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und weiter, oder früher in dem ganzen gleichen Kapitel, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Das ist keiner, der verständig ist. Das ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Das ist keiner, der Gutes tut. Das ist auch nicht einer. In ein Wort, Versager. Aber das ist nicht das Ende. Römer 3, 26. 6, Vers 23, Entschuldigung, Römer 6, 23 erklärt uns auch, weil wir Versager sind, haben wir den Sündenlohn verdient, und zwar, dass wir sterben. Wir haben den ewigen Tod verdient, die ewige Hölle verdient, weil wir versagt haben. Aber Römer 3, der sagt, alle haben gesündigt, erlange nicht die Herrlichkeit Gottes, der Satz geht weiter. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Johannes Markus war bekehrt und hat versagt. Aber wir müssen da anfangen, dass wir alle versagt haben, weil wir gesündigt haben. Und dass Gott uns gerechtfertigt hat, wenn wir an ihn geglaubt haben. Durch den Glauben. Umsonst. Gerechtfertigt bedeutet, dass wir gerecht erklärt sind vor Gott, vor dem Richter, vor dem Gerichtsprozess, wo wir schuldig geklärt wurden, Versager geklärt wurden, sagt Gott, nein, durch den Glauben nicht mehr, sondern deine Stellung in Jesus ist gerecht. Die Gerechtigkeit Jesus hast du bekommen. Warum ist das wichtig, dass wir das vor Augen bringen? Liebe Geschwister, weil der Teufel möchte dir wieder zurückholen und sagen, ja, du Versager. Und du kannst ihm ins Auge schauen und sagen, doch, ich bin Versager. Aber Jesus hat alles für mich getan am Kreuz. Er hat mein Versagen am Kreuz genommen, damit ich gerufen werden könnte. Freigestellt von der Sünde. Was der Teufel versucht, uns die Freude wegzunehmen, den Mut zu rauben, für den Herrn zu leben und uns unten zu halten, weil er uns nicht, wenn du Jesus kennst, er kann dich nicht von Gottes Hand wegreißen. Aber er kann versuchen, dein Leben miserabel zu machen. Und wenn er das schafft, kann er dich, wenn es praktisch, nutzlos machen, weil du nicht für den Herrn leben willst mehr, weil du dein Versagen vor Augen kommst. Gott möchte dich brauchbar wieder machen. Aber bereit zu sein, zu erkennen, wo du versagt hast. So fängst du an. Bist du bereit zu erkennen, dass du versagt hast? Zu sagen, dass du doch die Strafe verdient hast. Wie David, König David sagte, ich habe gegen dich gesündigt, damit du recht hast, wenn du mich strafst. Gott, ja, du sollst mich strafen. Aber wasche mich rein, bitte. Und ich werde weise sein aus Schnee. Es fängt an zu erkennen, deine Sünde. Und dann stellt er dich wieder her. Sprüche 24, Vers 16 sagt, denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Das ist natürlich die Anwendung, wenn wir versagt haben. Es gibt eine andere Anwendung. Wie ist es, wenn du einen Bruder oder Schwester in der Gemeinde siehst, die versagt hat, der falsch gemacht hat? Wie ist das? Ich möchte eine Stelle betrachten, Galater 6, Vers 1. Lies es einfach vor. Wenn jemand einen Fehltritt gemacht hat in der Gemeinde, jemand, den du kennst, sie folgen dem Herrn, aber sie haben gesündigt. Ein ganz böses Wort, böses Verhalten, gesündigt. Die Bibel hat uns was zu sagen. Sie sagt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, Johannes Markus hat einen Fehltritt gehabt, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geiste Sanftmut wieder zurecht. Das heißt, wir haben eine Verantwortung zueinander als Gemeinde. Wenn mein Bruder, meine Schwester in einen Fehltritt übereilt wird, denen wieder zurechtzubringen. Aber es fängt an, pass auf, den Geistlichen. Wenn du selber nicht geistlich unterwegs bist, dann bist du in keinem Zustand, anderen zu helfen. Musst du selber geistlich sein. Und die Art und Weise, wie du es machst, ist sehr wichtig. Im Geist der Sanftmut wieder zurechtzubringen. Sanftmut. Und nicht nur Sanftmut, sondern ein Demut. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass du nicht auch du versucht wirst. Demut. Dass wir selber merken, hey, ich bin gar nicht besser, aber mein Bruder braucht, meine Schwester braucht, wiederhergestellt zu werden. Und dass sie brauchbar sein können vor dem Herrn. Das ist dann die Funktion der Gemeinde Jesu. Dass wir einander helfen, dass wir einander stärken. Wisst ihr was, wir werden immer wieder versagen. Wir planen das nicht, aber es passiert. Aber dass wir einander helfen. Und dass wir einander wieder ermuntern. Steh wieder auf. Geh weiter mit dem Herrn. Bekenne das, was falsch gelaufen ist. Bring das in Ordnung. Geh weiter. Der Gerechte fällt siebenmal und wird wiederhergestellt. Johannes Markus, ein Versager, der Gott wieder brauchbar gemacht wurde. Gott möchte das auch, dass wir für ihn nützlos sind, nützlich brauchbar sind. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, danke für dein Blut, das vergossen wurde, damit wir als Versager gerettet werden können. Danke, Herr, dass du uns liebst. Und danke, Herr, dass du uns Hoffnung gibst. Amen.